Lukas 21, Vers 8. Nee, Blödsinn. Warte mal. Lukas 22, Vers 31. Sorry. So, wir haben Jesus in seinem Licht gesehen, so, und in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe und in seiner Güte und in seiner Echtheit auch, ja, auch als Mensch. Ja, kein verblendetes Bild irgendwie, das er den Menschen gemalt hat, so, dass die Menschen in Ehrfurcht erstarren. Keine zugebauten Wörter und Texte, so, wo die Menschen nicht verstehen, worum es geht. Ne? Ein Gott, der kommt als Mensch. So einfach und so simpel und so normal. Und natürlich, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Priester ihn nicht annehmen können. Ne? Aber das Volk. So ein Gott zum Anfassen, ein Gott, der bei den Sündern sitzt. Ein Gott, der kommt und sagt so ein, hey, ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünde, um für sie zu sterben. Ich bin nicht gekommen für die, die gut laufen und gesund sind und ihr Leben im Griff haben, sondern ich bin gekommen für die Kranken, denn die brauchen einen Arzt. Ich bin nicht für die gekommen, so die in Heiligkeit leben und nicht behaftet sind mit allerlei Laster, sondern ich bin für die gekommen, die gebunden sind und gefangen. Für die, die alleine sind und in ihren stillen Kammern schreien, damit sie die Türen aufgehen und sie raus können ins Licht. So, und das ist unser Gott. Und das war der Grund, warum Jesus Christus, Jahwe, kommen musste. Unser Messias, unser Erlöser, unser Gott mit uns. Ja. Und wir haben letztens gesehen, das Passa ist jetzt gefeiert. In einem Evangelium steht, haben noch ein Lied getrallert, ne, ein Psalm. So, und jetzt ziehen sich Schuhe an und gehen raus. Ne, und jetzt kommt halt die Dunkelheit in den letzten Tagen von Christus in seinem Leben. Ne, und lass uns mal lesen. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan, der hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Satan ist nicht nur interessiert an Christus selber, sondern Satan ist auch an den Menschen interessiert, die Christus nachfolgen. Und das muss uns klar sein, dass wir nicht nur menschliche Kämpfe haben. Ganz im Gegenteil. Paulus sagt sogar, wir kämpfen nicht gegen Fleisch oder gegen Sichtbares oder Weltmächte oder sonst was, sondern gegen das Unsichtbare. Gegen geistliche Mächte kämpfen wir. Und unsere einzigste Waffe ist das Gebet. Und die Liebe, überhaupt kämpfen zu wollen, entweder für seine Seele oder für die Seele des anderen oder zur Ehre Gottes. Wenn fehlt die Liebe, dann ist dein Gebet nichtig. Dann kannst du das sparen. Ja, und ich kenne einige, die sich Gebetsbücher kaufen und die Gebete nachplappern und so, aber oder Gebetslisten haben und so weiter, aber es tangiert sie überhaupt nicht, ob sich was verändert hat in dem Leben oder sonst irgendwas. Ja. Sondern es geht nur darum zu beten, weil man es so macht als guter Christ. Oder um sein Gewissen ein bisschen zu bereinigen. Ja. Ich kenne auch Christen oder die Gott rausholen, wenn sie mal brauchen, wenn sie in Not sind. Und ansonsten bleibt der Taschengott. Ne? Du holst ihn raus, ruppelst dran, wünschst dir was, packst ihn weg und lebst dein Leben weiter. So, und an denen ist Satan nicht wirklich interessiert, weil ja, die sind ja schon verdammt und verloren. Ne? Die können ruhig so weitermachen. So, aber wenn du jemand bist, der Christus ernst nimmt und nachfolgt, der von neuem geboren ist und der sagt, ja, dieses neue Leben ist mein Leben jetzt und Gott ist mein Herr, egal wie gut oder schlecht du läufst, aber wenn du die Entscheidung triffst für dein Leben jeden Tag, ne, so dich zu hängen an Christus, so, in ihm irgendwie ihn zu suchen, Und diese Liebe in dir ist so ein, dann hast du alles, was du brauchst, um zu kämpfen. Überwinde das Böse mit Gutem. Mein Kopf, der ist halt so löchrig. Fliehe der Versuchung, so flieht sie von dir, oder fliehe, wie war das mit,
Widersteht dem Teufel, der wird euch fliehen.
widersteht, danke, dem Teufel, und er wird vor euch fliehen, ne? Christus hat uns hier komplett gewaschen, haben wir letzte Woche gesehen. Das Einzige, was wir noch waschen muss, sind unsere Füße, weil wir uns dreckig machen, diese Welt. Weil wir noch nicht verherrlicht sind an einem Ort, wo alles rein ist. Und hier ist der Versuch, und es muss uns klar sein, dass wir mächtig sind als Gottesvolk. Und dass es nicht an uns liegt, sondern an dem, der in uns wohnt. Und dass es auch nicht durch unser Tun ist oder sonst was, sondern einzig und allein durch die Berufung und Erwählung Gottes. Das ist seine Gnade. Sein Vorrecht, dafür Ehre und Dank zu kriegen. Und es ist schlimm, wenn man zulässt, zu vergessen, wie mächtig Gott ist. Sei dir gewiss, Satan begehrt auch dich. Und ich habe das gemerkt, je mehr Verantwortung ich bekommen habe, desto schlimmer oder mehr wurde ich begehrt. Ich habe das nie verstanden, was die Hirten da immer sagen, die Pastoren oder Ältesten in der Gemeinde oder so, ne, mit ihren geistlichen Kämpfen und so weiter. Ich hatte die auch mehr, weil ich berufen bin, um zu dienen, von Anfang an in der Gemeinde, ne. Aber erst als Hirte habe ich gemerkt, was es eigentlich heißt. Dass der Satan begehrt, und der begehrt dich auch um deines Nächsten willen. Ne? Weil wenn er es schafft, unsere Gebete zu verstummen und unser Herz dazu zu bringen, dass wir alles begehren, nur nicht das Wohl unseres Nächsten, dann beten wir auch weniger und weniger dafür. Wir kämpfen nicht mehr. Und das ist eine Sache, die Christus seinen Jüngern heute noch lernen möchte, bevor er geht. Weil bald ist es soweit, dass er überführt wird, und dann sieht man nur noch Johannes und Maria und Petrus auch zum Teil, ne, von der Ferne, aber nicht mehr von der Nähe, ne? Also lasst uns durch die dunklen Stunden gehen und vielleicht auch was für uns mitnehmen. Christus selber hat gebetet, ne, um Schutz. Und das tut auch jetzt, kennt ihr den Vers, erst der Anfänger und Vollender, ne, des Glaubens, unseres Glaubens. Und er sitzt als Fürsprecher oben, und alles, was wir bitten, wird übertragen durch den Heiligen Geist, der es dann übersetzt, so dass Gott Ehre bringt und nicht egoistisch ist, ne, und Christus spricht dann bitte für uns zum Vater. Und dann geht's wieder rückwärts. Ne? Weißt du, er bittet auch jetzt noch. Jede Minute, jede Sekunde. Und das muss uns klar sein, dass wir nicht alleine kämpfen, auch wenn es uns so vorkommt. Ne? Und du kannst noch so eine starke Gemeinschaft haben in der Ehe oder in der Gemeinde oder sonst wo. Es gibt immer Momente, wo du allein bist. Da ist keine Gemeinde. Da ist kein Bruder, keine Schwester, kein Buch, das dich erbaut, keine Musik, die dich erbaut oder sonst was. Da bist vielleicht nur du, so wie Paulus das auch kennt, ne, und du kriegst nur ein Stöhnen hin, weil dein Kopf so müde ist vom Traurigsein, dass du keine Worte mehr hast. Aber wir können wissen, dass unsere Seele, die da schreit, gehört wird und erhört wird. Mit Segen. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ja, in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sagte Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihm: Als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Nun sprach er zu ihnen: Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und der kaufe ein Schwert. Denn ich sag euch, auch dies muss noch erfüllt werden, was geschrieben steht. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das geht in Erfüllung. Sie sprachen: Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen: Ist genug. Ja. So, die anderen, ich lese mal alle Evangelien zu den Parallelstellen, und es gibt halt ein volleres Bild. So, ne? Und das halt auch Petrus, ne? Und ich mag den Mann halt, der hat so viel Liebe und Eifer für Christus, seinen Herrn, ne? Und da steht halt, er ist total empört und steigert sich rein und ne, haut, das kann nicht sein, so, ich sterb für dich, so, ne? So ein, auch als er gehört hat, so ein, wo Jesus sagt, ja, einer von euch wird mich verraten, ne? So ein, da ist Petrus dann, der die Jünger so beiseite und sagt so, okay, findet raus, wer das ist, ne, wir klären das. So ein, ne, ich meine, das ist ein Mann, der nicht nur Gott fürchtet, sondern ein Mann, der wirklich Gott liebt. Ne? So ein ganz persönlich und ganz eng und ganz nah. Ne, wie so ein Kind so ein liebt. Ne? Wir haben auch bei der Fußwaschung gesehen, so, ne, wie sein Temperament halt ist, kindlich. Ne? So wie so ein Kleinkind halt, so ein, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Um Gottes Willen, hör auf damit. Ne? Jesus sagt, hey, wenn ich das nicht tue, dann kannst du nicht Gemeinschaft haben mit mir. Oh, dann bade mich. So ein, ne? So ein, weißt du, und das ist eine schöne Sache. Ne? Es gibt aber immer einen Nachteil bei jedem Vorteil. Ne? Und der Nachteil ist bei so eifrigen Menschen, so ein, bei zu viel Eifer kann es aber auch sein, dass man zu stolz wird. Ne? Und der hat hier noch nicht gelernt, so, dass er wirklich zu allem fähig ist, ohne Christus. Ja. Und das wird er lernen. Und ich finde es das schön, dass Christus ihm im Vorhinein hier schon erbaut und sagt so, hey, ich habe für dich gebetet und wenn du dich wieder bekehrt hast, ne, so umgedreht bist, steht da, so ein, dann sag's auch den anderen Jüngern. Ne, ist alles gut. Und das sind, und da muss ich mich halt fragen, so, ne, weil ich habe Christus schon oft verleugnet, auf die eine oder andere Art. Ne. Nicht mit so einer riesen Story, dass ich ein Buch drauf schreiben kann, aber halt so alltägliche Sachen, die jeder kennt. Ne. Situationen, wo dich jemand was fragt und du schämst dich. Ne, und bist still oder redest nur drum herum, weil du Angst hast, dir zu viel zu geben, dann wird's peinlich oder du giltst als was auch immer. Ne. So ein ich gab schon Momente in meinem Leben, ja, auch gerade in meiner Familie finde ich es super schwer. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich untreu bin, bleibt er treu. Ja, und natürlich schäme ich mich meiner Schwachheit irgendwie, aber auf der anderen Seite brauche ich das nicht auf Dauer tun. Ja, solange Christus meine Stärke ist. Und das ist wichtig auch für uns mit dem Gebot, den er gleich, oder nicht hier, aber im Johannes-Evangelium gibt er dann ein Gebot. Und er sagt zu seinen Jüngern in dem Moment, ey, ich gebe euch ein neues Gebot. So, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Ist ja kein neues Gebot, aber aus christlicher Perspektive ist es das Gebot. Wenn ich Gott liebe und wenn ich mich mit Agape liebe, führt es zu dem Punkt, dass ich andere liebe. Und er sagt weiter so, denn an der Liebe untereinander von euch wird die Welt erkennen, wer Christus ist, wer ich bin, wer Gott ist. Und so ist es auch wichtig, dass ich halt gucke so ein, und nicht richte. Nur weil ich vielleicht Schwachheit bei meinem Bruder oder meiner Schwester sehe oder Treulosigkeit oder irgendwelche Schritte, die man nicht macht. Nur weil ich weiß, dass ich dazu auch fähig bin. Das Schöne ist, dass Christus für uns bittet und dass er uns auch austeilt mit seinem Heiligen Geist und uns Kraft gibt in den richtigen Momenten. Ja. Lass dich fallen in Gott und bleib da. Und wenn deine Füße wieder dreckig sind, dann geh zu ihm und sage, Herr, mach meine Füße wieder rein. Weil dann können wir Gemeinschaft haben und nur so. Wer in Scham verharrt, und nicht zur Buße kommt, so, der kann nicht rein werden, der kann keine Gemeinschaft mehr haben mit Gott. Also lasst uns hingehen und diese Liebe empfangen und annehmen. Selbst wenn wir es 50 Mal am Tag brauchen. Und er ging hinaus und er begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Und es ist wichtig, dass wir jetzt alles sehen, so dieses ganze Bild, weil wir lesen das nur trocken, ne? Boah, ich habe da schon so viel drüber nachgedacht und auch gelesen und klar, und das Bild wird halt voller dann, ne? Und das ist ja ein ganz anderer Eindruck, diese Dunkelheit, durch die Christus jetzt geht mit seinen engsten Jüngern. Ne? Weil in Johannes zum Beispiel steht, sie gingen durch den Kidron zum Ölberg. Ne? Nach Gethsemane. Und so in dieser Nacht, an diesem Tag in Kidron, du musst dir vorstellen, über den Tag hinweg, da flossen, ich habe es mir mal aufgeschrieben, aber nicht hier, schade. Doch, ne, also Kidron heißt dunkle oder trübe Bach. Ne? Und der heißt so, weil an dem Tag ist das Blut von ungefähr 250.000 Opfertieren durch diesen Fluss geflossen. Alles war blutrot besprengt, weil das Blut musste ja irgendwo hin von den Opfertieren. Ne? Und das wurde da abgeleitet. Das ging durchs Kidron-Tal. Durch den Kidron. Ne? Und jeder weiß, wie Blut riecht, oder? Du hast den Tod gerochen. Und Christus kommt jetzt von diesem Mahl, wo er ganz bewusst sagt: Esst mich, das ist mein Leib, trinkt mich, das ist mein Blut, ich bin euer Lamm. Und man riecht den Tod, wenn er jetzt zur letzten Station geht, bevor er überführt wird. Und sie gehen nach Gethsemane, was Ölpresse heißt, weil dort wurden die Olivenkerne unter starkem Druck gepresst, bis das Öl rauskam. Und genauso wird er dort jetzt auch gepresst. Unter starkem Druck gesetzt. Wie niemals zuvor. Also lass uns mal lesen. Es folgte ihm aber auch sein Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, da sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und er betete. In einer anderen Umgebung kannst du sehen, seine Jünger sind dabei, aber dann kommt ein Punkt, wo er sagt: Okay, ruht euch aus. Und er nimmt drei mit, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus. Ja, nochmal gesondert. Und zu denen sagt er: Bete. Ja, und er muss sich losreißen. Ne? Und ich meine, man kann es jetzt vielleicht emotional nicht so verstehen, aber es war schwer für die Jünger auch. Ja, es steht hier in Vers 44, Vers 45 am Ende, und er fand sie schlafen vor Traurigkeit. Ja. Jesus spricht die ganze Zeit davon: Ich werde jetzt sterben, ich werde jetzt überliefert werden, übergeben werden, ans Kreuz kommen, aber ich werde wieder auferstehen. Ne? Und Petrus und Jakobus und Johannes verstehen jetzt immer mehr so: unser Jesus ist bald weg. Und wir können das nicht aufhalten. Und auch Christus ist da und sie sehen ja ihn. Und im Johannes-Evangelium kannst du lesen, nee, Markus, sorry, dass er dreimal zu den Jungs geht. Das erste Mal sagt: Hey, passt auf, wacht, damit ihr nicht in Anfechtung gerät, betet. Ne, dann geht er ein Stück weg und fängt an zu beten. Sehr intensiv, ne, und dann kommt er wieder zurück und die pennen da, ne? Ne, macht sie wieder wach, hey Petrus, warum pennst du? Werd wach, bete! Und geht wieder einen Steinwurf weit weg, und dann betet noch inbrunstiger, ne? Und dann kommt er wieder, und die pennen immer noch, ne? Aber schon wieder halt. Können sich nicht aufraffen, weil diese Traurigkeit halt so krass ist, und ich kenne das. Ne? Furcht und Angst ist nicht in der Liebe. Und wenn du es zulässt, dass Traurigkeit über dein Herz kommt, egal weshalb, Unfähigkeit oder weil was im Leben nicht klappt oder weil Gottes Segen nicht zu verstehen ist oder weil man sich selbst nicht im Griff hat, was auch immer, aber wenn du Traurigkeit in deinem Leben Raum lässt, macht dich das müde und schläfrig. Es macht dich matt. Freude soll vorherrschen. Auch Freude im Leid kann man finden und müssen wir finden. Das ist ein Schlüssel, ne? Ein ganz wichtiger Punkt, den uns die Bibel lehrt. Freude zu finden im Glauben. Ja. Aber wenn du es zulässt, in Traurigkeit zu leben, dann, ne, du kennst ja depressive oder melancholische Menschen, ne? Das nervt auf Dauer und es macht mit müde und melancholisch oder depressiv. Das ist keine Kraft. Es ist nur ein Kassettenrekorder, der sich immer und immer wieder dreht und die gleiche, ins gleiche Band. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir zu Gott kommen. Bei den Jüngern hier ist es nicht möglich, wach zu bleiben. Und das ist Christus klar. Deswegen kommt er nicht und sagt, hey, ihr Penner, wacht auf. So, und ich habe euch doch gesagt, ihr sollt beten. So, ne? Es ist ihnen einfach nicht möglich. So, und Christus weiß das. So, aber so kommt auch in unser Leben still immer wieder in die Nacht rein, so, ne, in so dunkle Bereiche und so, und versucht uns wach zu kriegen. Lass dich wach machen. Ja. Weißt du, eigentlich ist ja Christus der, der das Leid gleich tragen muss, nicht die Jünger. Ja, zu den Jüngern hat er ja gesagt, hey, diesmal, jetzt wird eine Zeit lang Gott nicht da sein, in einer gewissen Form. Also jetzt die nächsten Tage müsst ihr um euch selber kümmern, bis ich wiederkomme. Und wenn ihr kein Geld habt, verkauft das, was ihr habt, damit ihr leben könnt. Das ist ja menschlich. So ein hier ist Christus jetzt und er kämpft dort im Gebet. Und lass uns mal lesen. Vers 42. Und er sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht meinen, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und er stärkte ihn. Und in Markus kannst du nachlesen, dass er die dreimal, wo er beten ist, immer wieder das Gleiche betet. Er betet das nicht nur einmal, sondern er betet das dreimal, Vater. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann will ich den Kelch nicht trinken. Dann erbarm dich und sei mir gnädig und lass mich eröffnen einen anderen Weg. Ja. Und dieser Kampf wird immer inbrünstiger und immer größer und stärker. Steht das hier, dass er immer, ja, Vers 44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Bluttropfen, die auf die Erde fielen. Das war nicht leicht für Christus. Und ich bin mir sicher, dass Satan ihn da genauso heftig begehrt hat. Und vielleicht kam er nochmal, und du siehst hier, es sind Gefäße geplatzt, so dass Blut mit dem Schweiß vermischt rauslaufen. Es war ein Kampf und den ich noch nicht hatte im Gebet für irgendjemanden oder für mich. Ne? Und das ist hier ein Kampf, wo auch Satan kommt so und ihm bestimmt nochmal alles zeigt, hey, du kannst jetzt Frieden haben. Du kannst jetzt Reichtum haben. Du kannst jetzt ein König sein, der alles in Ehren kriegt. Angebetet. Die ganze Welt wird dir hier gehören. Du musst diesen Weg auch nicht gehen. Ich habe einen anderen Weg für dich. Und es ist ein Kampf, weil Christus will nicht diesen Weg gehen. Und es muss uns auch klar sein, dass Gott auch einen eigenen Willen hatte. Wir reden oft mit Christus, kommen mit unserem Willen, unserem Plan und sagen, ja, das ist unfair oder das will ich nicht oder ich habe mir das anders vorgestellt. Aber Christus versteht auch das. Ja. Er ist jetzt hier im Garten und er ist allein. Bei allen Menschen, die um ihn sonst rum waren, seine Brüder und seine Schwestern, seine Gefährten, haben keine Kraft, in den Kampf mitzukämpfen. Das ist ein Kampf, den kann nur er alleine tun. Ja. Und solche Kämpfe kenne ich auch. Aber das ist eben das Schöne, wir sind nie allein. Zur Not schickt Gott einen Engel. Wir sind getragen und wir sind geführt und manchmal ist es schwer, in Gottes Willen zu vertrauen. Manchmal ist es so unverständlich groß, dass man sich fragt, ob Gott überhaupt einen liebt oder mag oder da ist. Oder ob man ein Gefäß der Unehre ist oder zum Spott gemacht. Aber das ist nicht wahr. Wir sind an dem Platz, wo wir sein müssen und es gibt nun mal dunkle Zeiten. Ich musste heute sehr, also ich bin heute Nacht wach geworden und dann ist mir Hiob eingefallen. Ich habe Hiob nie verstanden, aber mich hat sein Leid so oft einfach Kraft gegeben. Ne, in Situationen, wo ich es nicht verstanden habe, was mir auch unfair war, wo ich dachte, was habe ich denn falsch gemacht? Gar nichts. Warum muss ich das jetzt? Ne? Aber trotzdem habe ich das nie verstanden, diese Konstellation. Warum darf Satan überhaupt den armen Hiob, weil der Hiob, der hat nun nicht mal einmal eine Frau begehrt mit seinen Augen oder außer seine, ne? So ein, oder irgendwas Falsches gemacht, so ein, der einzig Gottesfürchtige, vielleicht da in der Zeit, was weiß ich, so ein, aber ja, das nicht, seine Freunde waren ja auch sehr gottesfürchtig, ne? Aber auf jeden Fall, der Typ hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ein ganz besonderer Mensch. Ne? Und so wie, wie heißt der Typ, der verkauft wurde von seinen Brüdern? Josef. Ne? Menschen, wo man nichts Böses liest. So ein, ne? Und trotzdem darf Satan, und es kommt einem vor wie so ein Sketch zwischen Satan und Gott, die ein Spielchen machen über Menschen, ne? Über ein Schicksal. Ne? Mal gucken, Pferdrennen. Ne? Hiob rennen. So ein, und ich habe das nie verstanden, weil für mich klingt das gemein, aber so heute Nacht irgendwie dachte ich so, naja, das ist, Hiob ist auch irgendwie so ein Bild für dich, Jesus. Für den Moment hier. Ja. Es macht aus menschlicher Perspektive keinen Sinn. Ja. Und Hiob hatte so viel Segen und alles wurde ihm genommen. Und dann sitzt er da und wird bedrängt von allen Seiten, ja, und hält durch und hält trotzdem zu seinem Gott. Egal, welche Plage noch dazukommt und wie tiefer man noch sinken kann, so ein, ne, auch er war komplett allein. Seine Freunde haben geistlich gepennt und irgendwas Theologisches ihm davor gelabert, so, was aber nicht stimmte in der Situation. Ne. Und, und ich denke, das ist auch eine wichtige Lehre, die wir brauchen in unserem Glauben, damit es gesund ist. Ne, dieses Gegengewicht zu diesem Blick auf diesen persönlichen, auf diese persönliche Beziehung und diese enge und gütige Beziehung mit Gott. Ne? Diese, alles dient mir zum Guten und Gott ist für mich und kämpft für mich. Aber man braucht ein Gegengewicht, sonst rutscht man, kommt man in irgendwelche Höhen, wo Gott nicht mehr ist. Ja. Und das Buch Hiob, denke ich, ist auch uns geschenkt, um uns Demut zu leiden, zu lernen. Dass wir noch anders gucken müssen auf Gott, nämlich dass er einfach auch Leid und Versagen und Druck und Last einfach zulässt. So in unserem Leben. Selbst wenn wir gerade gerecht sind und gut laufen. Und es geht nicht darum, was ich tragen muss, wie das Gepäck aussieht, das er mir auf die Schulter gibt, sondern es geht darum, dass ich nur das trage, was er mir gibt. Und dann vertraue und sage, ich folge dir damit nach. Denn diese Last ist mir nicht zu schwer, weil du hast die bemessen. Ja. So ein, weißt du, Gott ist Gott. Und auch hier ist eine Situation, wo ein Unschuldiger sitzt, ganz allein, verlassen von allen, so und ein Gewicht tragen musste, das ihm zu schwer scheint. Ja. Mich beruhigt das. Ja. Aber das, wovor Christus hier so weint und schwitzt und kämpft und ringt, ist nicht, weil er gleich leiden muss und Schmerzen im Kreuz tragen muss, so ein, oder sein Name verlacht wird oder was auch immer, so ein, sondern dass er getrennt wird von Gott. Getrennt wird von Gerechtigkeit. Dass er das erste Mal in Kontakt und schmeckt, was es heißt, ein Sünder zu sein, denn er wird Sünde am Kreuz. Er wird zum Sünder. Das hat er noch nie erfahren. Das ist unser Gott, der da ringt um Gerechtigkeit. Das ist der Christus, der alles auf sich nimmt und trotzdem sagt, obwohl er es nicht will, dein Wille, dem vertraue ich und ich folge dem nach, auch was, wenn es für mich Hölle heißt. Und ich bin überzeugt, dass Christus nicht, Gott als Mensch hier, nicht alle Weisheit hatte und Erkenntnisse. Sondern dass er gelernt hat und gewachsen ist als Mensch. So ein, und dass er auch hier in Garten Eden schon einen Blick hatte, was alles passieren muss und kommt. Also, aber trotzdem, wir dürfen nicht vergessen, das war trotzdem der Mensch Jesus auch. Ne? So ein, weißt du, und er sitzt da und er sagt, aber ich will lieben. Ich meine, er muss nicht für sich sterben. Ja. Und er muss nicht, tut das auch nicht aus Liebe zum Vater, sondern er tut das aus Liebe zu seinem Nächsten. All diese Trennungen, all der Schmerz. So, aber wie Hiob, ne, über den ich nachdenken musste dann weiter und dachte, ja, aber Hiob war ein armer Kerl. Ne, aber man darf auch nicht vergessen, die andere Seite, was Hiob, das Buch Hiob lernt und lehrt, die Geschichte, ist nicht nur die Demütigung, dass Gott machen kann, was er will und es auch tut, egal wie gerecht und wie sehr ich ihn liebe, sondern dass Gott trotzdem kommt zu seinen Geliebten. Und an dem Punkt, wo Hiob nicht mehr konnte und wo er am Zusammenbrechen war, da hat Gott geredet. Und danach ist die Geschichte schon zu Ende, denn Hiob hat im Endeffekt mehr Segen, als er vorher hatte. Die Lektion musste er lernen. Ne? Und das müssen auch wir lernen. Im Endeffekt dient uns alles zum Guten. Wir sind nur zu dumm, das zu verstehen. Aber wir können klug genug sein, uns zu halten und uns von Gott und zu vertrauen und darin zu wachsen. Und auch Christus geht diesen Weg und Gott hält ihn und spricht zu ihm durch den Engel Sohn, und erbaut ihn und gibt ihm neue Kraft und Stärke auszuhalten. Denn dazu sind diese Zeiten da. In diesen dunklen Zeiten gilt nur eins: Ich harre aber aus, bis ich überwunden habe. Sohn. Und weißt du, das ist eben das Schöne, Christus wird auferstehen, ne, und dann hat er viel mehr, als er vorher hatte. Gott hat mehr erschaffen dadurch, durch dieses Leid und dieses Verzicht. Und auch das muss uns klar sein, denn danach hat er ein Volk, eine Ehefrau. Christus sagt zu seinen Jüngern in der Nacht auch, hey, ich muss gehen, aber ich baue für uns ein Haus. Und glaubt mir, da ist genug Platz. Ich baue Wohnungen für euch. Und ich werde mit euch dort wohnen. So, und, ne, und so kannst du sehen, wie Gott einfach baut und wirkt und es erschafft Neues. Sogar in seiner Ewigkeit. Ja. Und so muss uns auch klar sein, dass auch Gott Neues in uns erschafft. Egal wie das Umfeld gerade aussieht. Ja. Da kommt mehr dazu, was Gutes. Ja. Also, hau aus. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, da fanden sie er sie schlafend vor Traurigkeit, und er sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Ja. Gefangennahme machen wir heute nicht. So. Aber nochmal die Erinnerung halt so ein. Und diese letzten Momente sind geprägt durch Gebet. Diese letzten Momente hier sind geprägt davon, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist Gebet. Und das Einzige, was hier gerade zu schaffen ist, als Mensch, selbst für einen Gott, Mensch, ist mit Gott zu reden und die Nähe und die Gemeinschaft in seiner Weisheit da drin, in seinem Willen zu hören. Ja. Zu kämpfen, auch für andere und Fürbitte zu tun. Lass dir das nicht rauben und lass dich nicht verblenden vom Satan, denn auch da kommt er sehr gerne, gerade zu denen, die eifrig sind und es ernst meinen, dass er uns das Gewicht nimmt von der Waage und andere Gewichte draufstellt als Gegengewichte. Und wir das verpassen, worum es eigentlich wirklich geht und wo wirklich unser Sieg liegen wird. Ja. Wenn dein Gebetsleben gerade flau ist, dann mach's richtig und sei klug und weise und lass alles andere liegen und such als allererstes die Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine Gemeinschaft, die wächst. Und ich kenne es auch in unserer Ehe, dass es Momente gab, so wo ich einfach mich entfernt hatte mit meinem Herzen und mit meinem Geist von meiner Frau und sie natürlich liebe und nicht mich scheiden lassen wollte, aber ich habe verloren, diesen Drang mit ihr reden zu wollen und ihr zuzuhören zu wollen, zu fragen, was ist dein Wille, was ist, denkst du gerade, mich zu investieren und zu bauen für diese Gemeinschaft, die wir haben. Ja. Und das ist mir oft passiert. Und das ist eben das, wo du dich nicht veräppeln lassen darfst vom Satan, so wenn du da reingeraten bist, in so einer flauen Ehe mit Gott. Ja. Das ist so schwer ist und keinen Weg gibt daraus. Das ist Blödsinn, weil ich als Mensch schon mit meiner menschlichen Kraft, ja, in Gottes Gnade, der mir mich wach gemacht hat und wiederum geholfen hat, aber trotzdem war es auch meine Entscheidung. Weil Liebe ist eine Entscheidung, die ich tue, und da muss ich den ersten Schritt tun, nicht Gott. Ja. Und dann gibt er mir alles dazu, was ich brauche, um den Weg zu gehen. Aber ich muss mich entscheiden für Liebe. Sonst liebe ich nicht. Sonst bin ich programmiert und Gott redet nur in meinen Kopf und sagt, so machst du es und fertig. Das ist nicht Liebe. Ja, dann bin ich Tier. Aber ich musste mich entscheiden. Ich habe mich jedes Mal entschieden, Gott sei Dank, und aus menschlicher Kraft schafft man das schon. Dass man zu dem Tisch kommt und sagt so, hey, wie geht's dir denn? Oder dass man Wege sucht, wieder mehr Zeit zusammen zu haben. Oder drüber spricht. Ja. Und so ist es auch mit Gott. Es fängt ganz klein an, ne, in kleinen Schritten. Es ist ja nicht so, dass du dich entscheidest, oh, jetzt möchte ich Gott mehr lieben oder meinen Partner mehr lieben und jetzt, hallo, wie geht's dir? Und schon, bumm, hast du die super Ehe. Nee, aber es ist eine tägliche Entscheidung so, und es ist ein Aufbauen und es wird mehr und tiefer und diese Beziehung und diese Gemeinschaft wird enger und tiefer und macht mehr und mehr Freude und gibt mehr und mehr für einen selbst. Und strahlt auch mehr und mehr für andere aus und die sehen davon und sagen, das will ich auch. Ja. Und so ist es mit Gott. Das ist eine Beziehung und die muss gepflegt werden. Und da muss ich als Mensch den ersten Schritt tun. Den allerersten hat er schon getan. Ja. Und er bleibt treu und macht uns immer wieder wach und stößt unser Herz an und sagt, hey, ich bin doch hier. Ich warte doch auf dich. Ja. Der Weg ist doch schon lange frei. Ich kenne dich doch. Aber darum geht es mir nicht. Ich habe dich doch nicht erlöst, damit du ein besserer Mensch bist. Oder ein anderer Mensch bist. Oder weise wirst. Sondern ich habe dich doch erlöst, weil ich dich liebe und mit dir Gemeinschaft haben will. Und ich danke Gott dafür, dass er uns Menschen Ehe geschenkt hat, weil dadurch habe ich die Beziehung verstanden, viel besser und tiefer, die er sich wünscht, ne? Der Sinn. Weil es eine Beziehung ist, die aufbaut und die kostbar ist. Ja. Das ist der größte Bund, den wir Menschen machen können mit einem anderen Menschen. Das nennen wir das Evangelium, die gute Nachricht, der neue Bund. Nicht Vater- und Kind-Bund, sondern Ehemann- und Ehefrau-Bund. Eins werden. Und zusammenzuleben, denn der Mann oder die Frau wird Vater und Mutter verlassen. So, aber der Ehebund heißt, bis der Tod uns scheidet. Jedenfalls zwischen Gott und Mensch. Von daher lasst uns freuen und lasst uns dran denken, so was für ein Kampf das hier war, auch für Jesus. Ne, und trotz dieser Dunkelheit und diesem Geruch von Tod und dieses Annahmen vom Ende und vom Feind und das Verlassensein, diesen Kampf mit sich selbst zu ringen, das Richtige tun zu tun, wenn man es nicht will. Und trotzdem diese Schönheit da drin zu sehen, dass Christus weiter geguckt hat als das. Ja, vorausschauend auf die Herrlichkeit gesehen hat und auf die Freude, die daraus wachsen wird. Wenn man bis zum Ende geht durch die Dunkelheit als Licht. Ja. Herr Christus, ich danke dir, denn du bist mein König und mein Retter. Und ich danke dir für das Evangelium, für die Gemeinschaft mit dir. Das ist die beste Nachricht, die ich erfahren durfte als Mensch. Ja, Menschen verlassen mich, aber du bleibst mir treu und dafür danke ich dir. Es ist auch nicht möglich, dass ich immer da sein kann für jeden, jederzeit. Ja, trotzdem weiß ich, du bist es dann und bist treu. Uns allen. Ich danke, dass du für uns kämpfst im Gebet, jeden Tag. Dass du uns Engel zur Seite stellst, die für uns kämpfen. Ja, dass da immer noch dieses Ringen und dieser Kampf ist, aber nicht mehr um Errettung, sondern dass wir ausharren. dass du unseren Weg schon bereitet hast. Ich danke, dass wir mit Freude und einem Siegesgeschrei auf das Ende dieses Kampfes sehen können und wissen können, dass du siegen wirst und schon gesiegt hast, dass der Tod bezwungen ist und die Sünde. Du bist ein gerechter Richter und du bist auch ein gerechter Schöpfer. Und ja, wer will dir schon sagen, was du zu tun hast? Ja, du sollst ja in unserem Leben wirken, frei, nach deinem Willen. Ja, du, ich danke dir, dass du verstehst, wie schwer uns das manchmal einfach fällt. Wo es Situationen gibt, wo wir immer und immer wieder das gleiche Gebet herausbeten und im Endeffekt trotzdem wissen, dass wir da trotzdem durch müssen und es keinen heraus gibt gerade, außerhalb deines Willens. Und ich denke, dass du uns spätestens im letzten Moment stärkst, dass du alles berechnet hast und bemessen hast, was wir tragen können, dass du schon den Ausweg fertig hast, bevor wir überhaupt reingehen ins Dunkle. Ja, dass du uns vorangehst und mit bei uns bist, jeden Schritt, den wir gehen. Ja, dass wir uns mit dir nicht schämen brauchen. Ja, du bist mein Lamm und ich danke dir, dass ich dich opfern durfte. Obwohl das so ungerecht ist eigentlich. Ja, und ich danke dir für diesen Ehebund. Dass ich den Tod nicht mehr schmecken oder riechen muss. Ja, bitte mach uns zu Lichtern in der Welt, die ausstrahlen, die deine Liebe geben und die dich sehen lassen, sodass Menschen gerettet werden und dass die Geretteten erbaut werden. Bau du dein Reich auch hier. Ja, und gib uns Weisheit, was wirklich wichtig ist und was nicht. Amen.